Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Das Philosophendasein ist normalerweise ein prekäres und dass man die Chance hat, das auch zum Brotberuf zu machen, das ist eine seltene und in gewisser Weise unverdiente Chance. Philosophie ist also keineswegs dazu verurteilt, im akademischen Elfenbeinturm zu bleiben. Im Gegenteil, sie darf gerade das nicht.
Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und Sie hören den Podcast aus dem Roman-Herzog-Institut. Heute ist der Philosoph Andreas Urs Sommer bei uns zu Gast.
Der Schweizer ist Philosoph, Publizist und Numismatiker.
Er forscht zu Friedrich Nietzsche und hat aktuell ein Buch über direkte Demokratie veröffentlicht. Seit Oktober 2016 hat er die Akademieprofessur für Philosophie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg mit Schwerpunkt Kulturphilosophie inne. 2019 ist er geschäftsführender Direktor des dort angesiedelten Nietzsche-Forschungszentrums geworden. 2004 habilitierte er sich in Greifswald mit der Arbeit »Sinnstiftung durch Geschichte«. Sein akademischer Werdegang führte ihn unter anderem als Visiting Research Fellow an die Princeton University und als Visiting Fellow an die University of London. 2019 und 2020 war er sogar Gastprofessor an der École Normale Supérieure in Paris. Herzlich willkommen, Herr Professor Sommer.
Guten Morgen, Frau Meyer-Schneider. Schön, Sie zu sehen.
Herr Professor Sommer, Philosophie ist Ihr Thema und Philosophie behandelt die existenziellen Grundfragen des Menschen. Unter anderem, wie will ich denn mein Leben gestalten? Wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken, wollten Sie es so gestalten, so dass Sie jetzt dort sind, wo Sie sind?
Tatsächlich ist die Lebensform, die ich im Augenblick gerade meine eigene nenne und ich hoffe noch mein restliches Leben auch meine eigene nenne, eine, die mir unglaublich viel Freiräume für das Denken gestattet. Allerdings war es nicht von Anfang an absehbar, dass ich meine Zeit wesentlich mit Denken würde zubringen können, denn die Philosophie ist kein Brotberuf wie jeder andere, wo man mal als Teenager beispielsweise sagen kann, ja, ich werde jetzt Philosoph, wie ich sagen könnte, ich werde jetzt Zahnärztin oder ich werde Juristin. Das Philosophendasein ist normalerweise ein prekäres und dass man die Chance hat, das auch zum Brotberuf zu machen, das ist eine seltene und in gewisser Weise unverdiente Chance. Also ich bin tatsächlich sehr glücklich, dass ich diese Möglichkeit habe, die Lebensform so zu gestalten, wie ich sie gestalte, bin mir aber vollständig im Klaren darüber, dass das ein seltenes, mir zugefallenes Glück ist und nicht etwa damit zu tun hat, dass ich jetzt in irgendeiner Weise mein eigenes Leben ganz gestaltend in die Hand genommen habe und das dann zwingend herbeigeführt hätte. Diese Illusion gebe ich mich nicht hin.
Der brotlose Philosoph. Wie war das mit Ihren Eltern zu Hause? Haben die erstmal den Kopf geschüttelt, als Sie gesagt haben, ich mache die Philosophie zu meinem Thema. Hätten die sich einen Juristen oder einen Zahnarzt gewünscht?
Ja, die familiäre Situation war bei mir ein bisschen kompliziert. Meine Eltern waren schon früh geschieden. Mein Vater wohnte in der Westschweiz und meine Mutter ist gestorben, als ich 13 war. Ich habe dann bei meiner Großmutter gelebt. Und sie hat meinen Lebensweg vom 13. Lebensjahr an mit sehr viel Wohlwollen und Liebe begleitet, aber hat immer gesagt, der Junge muss sein eigenes Ding machen. Der wird schon wissen, was für ihn gut ist. Es waren eher Rollenerwartungen im durchaus auch schulischen Umfeld, die mich nicht so ganz leicht auf diesen Weg geführt haben. Rollenerwartungen, die so in einem durchschnittlichen Schweizer Gymnasium darauf hinauslaufen, naja, eben, werd was Richtiges, werd Jurist, werd Ökonom, werd Zahnarzt und Philosophie, das kannst du dann am Feierabend machen. Tatsächlich war das auch, als ich dann so als 15-, 16-Jähriger mit der Philosophie zu liebäugeln begann, die Option, zuerst ein richtiges Studium in Anführungszeichen eines Brotberufes zu machen. Jurist war dann meine Idee und danach sozusagen im Nebenberuf oder abends vielleicht noch ein bisschen Philosophie zu treiben. Und dann wurde mir aber gegen Ende meiner Gymnasialzeit doch klar, dass das eigentlich eine unehrliche Wahl wäre, nichts Halbes und nichts Ganzes, woraufhin ich dann die Philosophie tatsächlich als Hauptfach gewählt habe, die Juristerei habe sein lassen. Kirchen- und Dogmengeschichte als Nebenfächer neben der deutschen Literatur noch hinzugefügt habe, aber immer mit dem Hochrisiko, halt keine entsprechende berufliche Perspektive zu haben. Lehramt für Philosophie gab es in der Schweiz damals nicht und entsprechend war also auch der Gymnasiallehrerberuf keiner, auf den ich realistischerweise hätte spekulieren können.
Es ist tragisch aus Ihrer Familiengeschichte heraus, aber wenn Sie von Ihrer Großmutter erzählen, habe ich gerade große Wärme und Freude bei Ihnen gespürt. Das war eine Frau, die Ihnen auch Freiräume gelassen hat und Sie inspiriert hat, zu gucken, was willst du eigentlich?
Unbedingt. Das war der ganz große, wenn Sie so wollen, pädagogische Kniff meiner Großmutter, dass sie dann nach dem Tode meiner Mutter, die auch sehr schwer psychisch krank war in der Zeit vor ihrem Tod, dann aber nicht in der Weise sozusagen bemutternd, gluckenhaft an die Stelle meiner Mutter zu treten, sondern zu sehen, dass dieser 13-Jährige durchaus schon sein eigenes Profil in Anführungszeichen ausgebildet hat und dass es mehr darum geht, in der Fürsorge um ihn Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen er sich entfalten kann. Und das hat meine Großmutter in unnachahmlicher Weise verstanden. Ich habe mich also bei ihr immer einerseits aufgehoben gefühlt, andererseits nie bedrängt. Ich musste dann auch nie diese typischen pubertären Kämpfe ausfechten gegen meine Großmutter nicht, die irgendwie jenseits von, wie soll ich sagen, Elterlichkeit stammt, eine ganz andere, höhere Warte verkörperte und auch gegenüber meinem Vater, den ich zwar regelmäßig besucht habe, der aber ein typischer Wochenendpapa war, auch da waren die entsprechenden Absetzungsbemühungen nicht nötig, wobei die Motivation dazu, Philosophie zu betreiben, tatsächlich wesentlich, wenn man so will, aus der narzisstischen biografischen Kränkung, also der Scheidung meiner Eltern, der Krankheit meiner Mutter, des Todes meiner Mutter, wesentlich darin auch ihren Grund hat. Denn in dieser biografischen Erfahrung sind die religiösen Sicherheiten zerbrochen, die ich vielleicht durchaus von meiner Mutterseite gehabt habe. Und ich betone das von meiner Mutterseite, weil mein Vater zwar evangelischer Pfarrer ist, war und immer noch ist, aber er eine sehr liberale Form des Protestantismus vertreten hat, während meine Mutter eher in einem vielleicht fast schon pietistischen Sinne religiös war. Und ich dann bei ihr feststellte, dass als Kind schon und als Jugendlicher, als 11-12-Jähriger, dass der Glaube, der religiöse Glaube dann doch existenziell nicht so weit hilft. Und dann nach dem Tode meiner Mutter bin ich in gewisser Weise mit der Theodizee-Frage an der Religion zerbrochen. Das heißt, die Rechtfertigung Gottes angesichts der Übel in der Welt ist mir nicht mehr gelungen. Und daraufhin schien mir klar, dass eigentlich die Philosophie der richtige Ort für meine Fragen sein würde. Vielleicht deswegen, weil es in der Philosophie sehr viel mehr Fragen als Antworten gibt. Mein Interesse für Religiöses habe ich zwar beibehalten. Ich bin eben dann im Studium mit Kirchengeschichte, Dogmengeschichte, systematischer Theologie beschäftigt gewesen, aber immer mit der objektivierenden wissenschaftlichen Distanz, nie mit, wenn man so will, existenziellem Engagement. Das existenzielle Engagement, das habe ich in religiösen Belangen tatsächlich in meiner Teenagerzeit schon verlernt.
Sie würden sich dann schon als einen Denkarbeiter heute beschreiben und das hat schon früh angefangen.
Ja, dass Denken immer auch Arbeiten ist, das ist so. Man kann natürlich sagen, das Denken kann man nur dann beobachten, wenn es sich artikuliert, zum Beispiel in gesprochener Sprache oder in geschriebener Sprache. Dass Schreiben selber auch Denkprozesse in Gang bringt und man gar nicht so genau sagen kann, wann fängt jetzt das Schreiben an und wann hört das Denken auf, wann ist das Schreiben am Ende und wann beginnt das Denken wieder. Also dieses Moment der Arbeit, das in Ihrem Wort Denkarbeiter drinsteckt, scheint mir für meine Selbstbeschreibung doch wichtig zu sein. Ich würde also mich als jemand verstehen, der auch sich gerade angesichts des Prekären, das Philosophie und das Studium der Philosophie mit sich bringt, immer auf, wenn man so will, ein säkularisiertes protestantisches Arbeitsethos gesetzt hat, dass ich mir jeweils Mühe gegeben habe, ziemlich viel Zeit, Schreibzeit, Denkzeit auch der Philosophie zu widmen, war dann quasi die Kompensation dafür, dass ich nicht wusste, sehr lange nicht wusste, wo mich das auch beruflich würde hinbringen können, ob es da irgendwelche Optionen gibt. Und Sie haben vorhin zwar kurz meine Vita, die akademische Vita resümiert, das klingt alles irgendwie einlinig und irgendwie notwendig zum Erfolg führend, war es überhaupt gar nicht. Das klingt retrospektiv so, wenn man sich die Positionen irgendwie vergegenwärtigt und das teleologisch liest, aber aus der Perspektive des wissenschaftlich prekär Beschäftigten ist das beileibe nicht so gewesen. Retrospektiv mag sich das so anhören. Das ist auch das, was man gerade Philosophiestudierenden immer mit auf den Lebensweg geben muss, dass es halt in diesem Bereich keine wirklichen Sicherheiten gibt. Und auch wenn Sie brillant sind und wenn Sie die besten Ideen haben und die besten Ideen zu Papier oder zu Computer bringen, ist es keineswegs Gewähr dafür, dass Sie am Ende auf einer Professur sitzen werden oder sonst eine lebenserfüllende Position haben, wo Sie den ganzen Tag nach Lust und Laune Philosophie treiben können.
Wenn es nicht der zielgerichtete Weg war, was hat Ihrer Meinung nach zu Ihrem Erfolg geführt?
Ich würde sagen, ein ganz großes Moment ist die Fortuna, wenn man mit Machiavelli reden will, also die Virtù, die Vortrefflichkeit, die einem zukommt, wenn man eben zum Beispiel stark sich engagiert. Sie können auch sagen, der Fleiß, das ist nur die eine Seite. Die andere Seite, die Fortuna oder das Glück, was einem zufällt, ist entscheidend wichtig. Man kann natürlich sagen, die Kunst besteht darin, die Fortuna möglichst häufig in Versuchung zu führen, eine positive Wendung herbeizuführen. Wenn ich mir überlege, nach meiner Habilitation, Sie haben gesagt, die war schon 2004 und erst 2016 die Berufung auf eine Lebzeitprofessur und ich weiß nicht, wie viele hundertmal ich mich auf Professuren beworben habe. Es waren jedenfalls sehr viele Male. Und immer war sozusagen die Hoffnung da, dass jetzt es sich vielleicht positiv wenden würde. Und es war aber tatsächlich nicht der Fall. Und wenn man also der Fortuna möglichst viel Spielraum einräumt, um etwas zum Positiven zu wenden, kann man am Ende vielleicht Glück haben. Ich hatte das Glück, aber ich weiß auch von vielen Freunden, Kolleginnen und Kollegen, denen das ungerechterweise nicht vergönnt gewesen ist, obwohl sie wohl noch bessere Philosophinnen und Philosophen sind, als ich es selbst bin. Und denen aus äußeren Gründen die Möglichkeit etwa der akademischen Karriere, aber die muss ja nicht sein, auch die Möglichkeit einer Karriere mit Philosophie außerhalb der Universität versperrt geblieben ist. Und das ist natürlich etwas, was einem dann auch missmutig und traurig stimmt. Auf der einen Seite ist es wunderbar, dass sich unsere Gesellschaft so etwas leistet wie Philosophinnen und Philosophen, die auf entsprechenden Stellen sitzen dürfen und Denkarbeit leisten dürfen. Auf der anderen Seite würde man natürlich sehr viel mehr Menschen, die die entsprechende Begabung haben und das entsprechende Engagement, eine solche Möglichkeit auch wünschen, denen es dann aber versperrt und verwehrt bleibt aus Gründen, die niemand in der Hand hat. Und das führt einem natürlich auch zu einer gewissen Demut, und Dankbarkeit, dass es beim selbst geklappt hat, dass sich das verbindet mit dem Missmut, dass es bei anderen nicht in der Weise klappt, das habe ich bereits gesagt.
Als Sie selbst studiert haben, hatten Sie einen Professor, einen Wegbegleiter, jemanden, den Sie als Inspiration für sich empfunden haben, genau diesen Dingen, nämlich wie bringe ich die Philosophie in meinen Lebensalltag oder wie kann ich damit eine Perspektive beruflicher Art für mich entwickeln, der Sie ein Stück inspiriert oder begleitet hat?
Ich würde nicht die eine Person nennen, weil ich glaube, gerade die Vielfalt der philosophischen Vorbild- oder Lehrerfiguren war für mich ein ganz besonderer Reiz. Ich habe in Basel mit dem Studium der Philosophie begonnen, wo Annemarie Pieper eine sehr prägende, die Existenzphilosophie, die auch feministische Philosophie und die Nietzsche-Forschung vertretende akademische Lehrerin war. Emil Angern als Geschichtsphilosoph hat mich beeindruckt, aber dann mein späterer Doktorvater Henning Ottmann, der die politische Philosophie damals in Basel vertreten hat, nachher dann ans Geschwister-Scholl-Institut nach München gegangen ist, hat ebenfalls eine ganz entscheidende Wegweisung in philosophischer Hinsicht gegeben. Insofern waren mir diese akademischen Lehrer wichtig, als sie alle mit einer größtmöglichen Toleranz für andere Denkansätze sich ausgezeichnet haben. Diese Toleranz, glaube ich, hat mir Spielraum gegeben, den eigenen Denkweg zu wählen. Es war niemand in den Studientagen in Basel ein philosophischer Doktrinär oder eine philosophische Doktrinärin, das sehr angenehme Zusammenwirken und Zusammenleben ganz unterschiedlicher Philosophen und Philosophinnen gestalten an diesem Seminar in Basel, hat mich auch für spätere Orte, an denen ich war, inspiriert dahingehend, dass man gerade, wenn man sehr unterschiedlich denkerisch aufgestellt ist, doch im kollegialen und freundschaftlichen Umgang dennoch sich nicht eingeschränkt und behindert sehen sollte, sondern vielmehr gerade das Unterschiedlichsein auf der denkerischen Ebene einen dazu motivieren sollte, im kollegialen und freundschaftlichen Umgang das Bestmögliche zu tun. Das ist nicht immer so. Häufig sind Institute zerstritten. Ich bin sehr froh, dass das an dem Ort, wo ich bin, in Freiburg im Breisgau, nicht so ist, dass wir auch ein wunderbar harmonisches philosophisches Seminar sind, trotz auch wiederum sehr unterschiedlicher Gestalten. Basel also war für intellektuelle Toleranz ein idealer Ausgangspunkt. In gewisser Weise haben die akademischen Lehrer und Lehrerinnen, die ich da hatte, die gleiche wohlwollende Distanz, das Spielen lassen geübt, das ich auch schon von meiner Großmutter her kannte. Also nicht der Versuch zu bevormunden oder Schule zu bilden. Das war dann ein wenig anders, als ich in Freiburg studiert habe. Da gab es sehr viel mehr, wenn man so will, doktrinäre Philosophie, im Übrigen auch im Institut sehr viel mehr Konflikte. Und das hat mich dann von Basel aus kommend mit einer gewissen Reserve gegenüber dogmatischer Philosophie geimpft, wenn man so will. Und ich bin dann von Freiburg nach Göttingen gegangen und in Göttingen wiederum, da hatte man auch einen sehr starken Zug in Richtung analytische Philosophie. Da war gerade der spätere Kulturstaatsminister Niederrümelin frisch berufener Professor und hat das Institut da durcheinander gewirbelt. Ein Institut, das bis dahin auch recht konservativ aufgestellt war, und es hat in dieser Umbruchzeit sehr gut getan, da in Göttingen zu studieren. Der Philosoph, zu dem ich mich da am meisten hingezogen fühlte, der insbesondere Philosophiegeschichte der Neuzeit betrieben hat, bei dem ich mir auch hätte vorstellen können, später einmal zu promovieren. Bei dem habe ich allerdings die Messlatte nicht erfüllt. Die Messlatte lag nicht darin, dass ich ein besonders kluger Kopf hätte sein müssen, sondern die Messlatte lag darin oder daran, dass ich mit ihm bis ins Morgengrauen hinein hätte trinken sollen, wie er das von seinen Mitarbeitern und Star-Studenten erwartet hat. Und da war ich mit einer nicht abgehärteten Leber versehen, leider nicht dazu imstande, sodass mein ursprünglicher Plan, vielleicht bei dem sehr klugen Kopf zu promovieren, sich dieser Plan zerschlagen hat aus, physischem Ungenügen, was die Kapazität des Alkoholkonsums angeht.
Herr Sommer, bleiben wir kurz beim Alkoholkonsum, weil Sie werden es nicht glauben, aber eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe für heute das Gespräch ist, wenn Sie sich mit einem schönen Glas Wein vielleicht am Abend hinsetzen und jetzt bitte nicht mit Nietzsche antworten, denn dazu sind Sie Kenner, mit welchem Philosophen könnten Sie sich denn vorstellen, tot oder lebendig mal den ganzen Abend durchzudiskutieren?
Es sind viele Philosophen, mit denen ich mir das vorstellen könnte. Ich würde hoffen, dass ich für jeden Abend eine andere Gesprächspartnerin, einen anderen Gesprächspartner finde. Ich habe natürlich ja auch, wenn die Herrschaften nicht persönlich kämen, auch die Möglichkeit, zu ihren Büchern zu greifen. Wenn ich mir das gerade heute überlege und es ein sehr guter französischer Rotwein wäre, dann würde ich vielleicht Madame de Châtelet, große Philosophin des 18. Jahrhunderts zu mir bitten wollen, um mit ihr über Glück zu sprechen. Man kennt sie immer nur als die Freundin von Voltaire. Sie ist aber sehr viel mehr. Sie ist auf jeden Fall eine ebenbürtige Gesprächspartnerin, die Madame du Châtelet, und eine Philosophin, die versucht hat, Newton ins Französische nicht nur zu übersetzen, sondern den Geist der angelsächsischen Philosophie in die Sphäre des Französischen zu importieren, was ihr ganz gut gelungen ist. Vielleicht, wenn Sie statt des Weines mir ein Glas Whisky gestatten, dann würde ich doch an einen schottischen Kollegen denken wollen, David Hume, der im Übrigen auch ein großer Freund guter Küche war. David Hume wäre sicher für einen der nächsten Abende mit einem Single Malt zusammen ein sehr angenehmer Gesprächspartner, nicht nur, weil er ein großer empiristischer und skeptischer Philosoph ist, sondern weil er auch als Historiker eine intellektuelle Bandbreite hat, einen Kulturhorizont, der manchen Kollegen im Fach sonst abgeht. Und auf jeden Fall würde ich, wenn Sie mir noch einen dritten Abend gestatten, sehr vielleicht gerne. Mit einem italienischen Rotwein, aber doch vielleicht gar keinen italienischen Kollegen oder keine italienische Kollegin beiziehen, sondern eigentlich müsste Montaigne auch auf der Liste stehen, derjenigen, mit denen ich würde sprechen wollen. Montaigne als der Erfinder des Genres des Essays, eines Versuchenden, eines versucherischen Philosophierens. Manche akademischen Kollegen würden Michel de Montaigne gar nicht unter die Philosophen rechnen wollen. Ich würde es unbedingt tun. Ich glaube, der Abend mit Montaigne wäre wohl der farbigste, der bunteste. Und ich hoffe natürlich, dass wir nicht nur das zu zweit verbringen müssten, sondern dass sich noch weitere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner hinzugesellen würden. Das stelle ich mir gerade mit Montaigne ausgesprochen bereichernd vor.
Nachdem wir jetzt über die Top 3 Philosophinnen gesprochen haben, gibt es eine Pause in diesem Podcast. In 2 Wochen geht es hier an dieser Stelle weiter und dann sprechen Andreas Urs Sommer und ich über seine Top 3 der Werte. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn Sie auch in 2 Wochen wieder einschalten.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter. Im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!